Ja, hallo Fabi, hallo Palle. Wundert euch nicht, ich wollte ja eigentlich das besprochene Social-Media-Thema behandelt haben. Aber ich habe mich in letzter Sekunde dann doch anders entschieden. Ich habe nämlich gestern ein Rededuell im TV gesehen und hatte das Gefühl, dass ich dazu ganz dringend was erzählen muss. Und ja, er hat ein Rededuell im TV gesehen, klingt erstmal nicht großartig danach, als hätte es so irrsinnig viel mit unserem Podcast zu tun. Aber deswegen schicke ich euch ja diese Sprachnachricht. Hört es euch einfach in Ruhe an, Jungs. Hat was mit Online-Hetze zu tun, mit Textbildschere, mit Journalismus, unterm Strich dann damit, wieso Journalismus, so wie er derzeit funktioniert, aktuell Hetze im Netz begünstigt. Los geht's! So, also gestern Abend habe ich mir auf Welt TV das Duell zwischen Mario Vogt von der CDU und Björn Höcke von der AfD reingezogen. Ich hielt das tatsächlich eigentlich ja schon vorher direkt mal für eine ziemliche Scheißidee, weil ich Vogt jetzt nicht so für den Rhetoriker vor dem Herrn halte. Der ist ja neulich schon von Lanz und dessen Gästen rhetorisch sehr fein säuberlich zerlegt worden, dass der hinterher gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, beziehungsweise wo links und rechts ist. Naja, und eben weil Höcke da war. Also mit ihm der Typ, der mit schöner Regelmäßigkeit Unsagbares verlautbaren lässt, ja, und dadurch die Grenzen des Sagbaren mehr und mehr nach rechts verschiebt. Vogt war der Meinung im Vorfeld, dass man Höcke eben öffentlich, inhaltlich stellen muss. Und ja, kennen wir ja. Die AfD entzaubern. Das hat ja in den letzten 10 Jahren immer super funktioniert, ne? Ja, also die Sendung an sich war jedenfalls ein heilloses, aber eben auch erwartetes Durcheinander. Eine, sagen wir mal, Kakophonie des Reinrufens und Nicht-Ausreden-Lassens der beiden Protagonisten. Und man hatte nicht nur einmal das Gefühl, dass die ModeratorInnen ohnmächtig draufschauen, ja, und bestenfalls das Durcheinander lediglich durch eigenes Dazwischenrufen befeuern. So weit, so erwartbar. Aber es gab auch Überraschungen tatsächlich. So schlug sich Vogt meiner persönlichen Meinung nach deutlich wackerer, als ich das nach seinem Landsauftritt jüngst befürchtet hatte. Höcke ins Schwimmen brachte aber meiner Meinung nach tatsächlich eher das Kommentatorenteam. Da war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt. Also egal, ob es um das berühmt-berüchtigte Mahnmal der Schande ging, um Remigration an sich oder zum Beispiel um die von ihm ja in seinem eigenen Buch diffamierte SPD-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Aylan Özus, der ja vorgehalten habe, sie hätte in Deutschland nichts verloren. Also egal, worüber geredet wurde oder egal, wie man Höcke angegriffen hat gestern, immer wieder geriet er ins Schlingern und konnte sich da teils wirklich nur mühevoll aus der Umklammerung befreien und mehrmals, so finde ich, ohne dass er da wirklich argumentativ hätte dagegenhalten können. Er war dabei fast schon unfreiwillig komisch und wirkte daher so ein bisschen wie eine tragische Figur, wenn er zum Beispiel auf Frau Özus bezogen plötzlich Erinnerungslücken aufwies, was sein eigenes Buch angeht, nachdem er Minuten vorher über Vogt spottete, dass dieser sich doch bitte gewisse Textpassagen aus eben jenem Buch merken solle, wenn er sie schon zitieren möchte. Oder dann war da auch dieser komplett absurde Schlagabtausch darum, ob es jetzt Gehacktes oder Mett auf den Brötchen in Thüringen gibt. Ich kann da also Robin Alexander durchaus verstehen mit seiner Reaktion. Im Anschluss an das Rededuell war er nämlich einer der JournalistInnen, die das Duell analysieren sollten für Welt. Und er konnte nicht anders als lachen und begründete das auch. Er sagte, dass Höcke davon sprach, dass England durch den Brexit heute besser dastünde und dass Putin den Frieden wolle und dass er sich eben nicht an Passagen seines Buches erinnere. Und ja, da könnte man dann laut Alexander eben nur noch drüber lachen. Und ja, falls es das also geben sollte, dieses Entzaubern von AfD-PolitikerInnen, dann war wohl teilweise das gemeint, was das Moderatorenteam und auch Vogt da streckenweise mit einem erstaunlich indisponierten Höcke veranstalteten. Er ist, muss man ihm lassen, ein sehr guter Rhetoriker, aber wenn man eben Bullshit live on air erzählt und da Leute sitzen, die wissen, dass das kompletter Quatsch ist, dann sieht man eben alt aus. Rhetorik hin oder her. Aber das ist gar nicht der Punkt. Das wollte ich gar nicht ansprechen heute. Also nicht das Duell an sich. Vielmehr geht es darum, dass er das ja alles tatsächlich ohne Einspruch sagen durfte, was er sagen wollte und das ja auch irgendwie immer darf. Wenn er dann sowas nämlich zum Beispiel behauptete, wie eben, dass es den Engländern dank Brexit besser ginge, dann wurde maximal auf den Faktencheck verwiesen. Und ganz ehrlich, das hat mich direkt beim Schauen des Duells schon hart genervt. Ich glaube, dass Lanz manchmal sogar live Faktenchecks aufs Ohr bekommt, aber das passiert auch dort zu selten und ist dann allenfalls eine klägliche Ausnahme in der deutschen Medienwelt. Wieso wird da nicht regelmäßig mit Live-Checks gearbeitet? Wäre dieses Entzaubern nicht deutlich einfacher, wenn man nicht bloß behaupten würde, dass er da gerade Mumpitz redet, sondern die ModeratorInnen direkt unterbrechen und sowas sagen wie, halt mal hier, laut Quelle XY ist das kompletter Bullshit. Die richtige Antwort lautet nämlich, weiß ich nicht, Z. Dass das technisch machbar ist, darüber müssen wir ja wohl hoffentlich hier nicht mehr diskutieren. Ich möchte diese Folge heute eigentlich Hetze leicht gemacht nennen und diese Faktencheck-Geschichte ist ein wichtiger Teil davon, weil diese Faktenchecks nichts bringen im aktuellen Diskurs. Hat man auch gestern wieder gesehen. Die Befragten der CDU hielten Vogt für den deutlich besseren Kandidaten. Und, oh Wunder, die Befragten der AfD hielten Höcke für den deutlich besseren Kandidaten. Da interessiert sich erst einmal niemand tatsächlich dafür, ob die Fragen jetzt zufriedenstellend beantwortet wurden oder wer da von wem entzaubert wurde, denn man jubelt ja so oder so für den eigenen Mann. Ja, und genau so wird das dann auch der eigenen Anhängerschaft verkauft. Das kennen wir auch aus Bundestagsdebatten zum Beispiel. Der AfD-Mensch erzählt irgendeinen haltlosen Scheiß. Danach arbeiten sich dann drei Menschen aus anderen Parteien an dem Gesagten ab, widerlegen das auch und erwähnen dann meistens sicherheitshalber nochmal kurz, was für ein sagenhaft verkommener Haufen Blödheit diese sogenannte Alternative ist. Ja, und was passiert dann? Mit ein bisschen Glück tauchen dann die richtigen Textpassagen abends in den Nachrichtensendungen auf. Bis dahin hat die AfD aber längst die Deutungshoheit, zumindest in der eigenen Bubble. Dort werden sehr schnell und konsequent die sozialen Kanäle bespielt. Natürlich nur mit dem überzogenen Statement des eigenen Mannes oder der eigenen Frau, nicht mit den Reaktionen drauf aus den Reihen der anderen Parteien. Und das reicht der AfD-Blase. AfD hat immer recht, die Grünen sind der Teufel, Deutschland wird deindustrialisiert und islamisiert und früher war alles besser. Ja, leider ist die Welt des AfD-Fans so herrlich unkompliziert und schwarz und weiß, da verfängt sowas dann halt auch direkt. Um tatsächliche Fakten schert sich da erst einmal kein Mensch. Erst recht nicht, wenn einen Tag später die Faktenchecks da sind und nur ein Bruchteil der Menschen noch so ein Klecks Aufmerksamkeit übrig hat, weil ja, meistens wird dann eh schon die nächste Sau durchs mediale Dorf namens Internet getrieben. Aber diese zeitliche Komponente bei diesen Faktenchecks ist nicht das einzige Problem bei der Nummer Und noch nicht einmal das größte Problem. Auf das größere Problem nämlich hat mich jüngst der höchstgeschätzte André Vatter in einem sehr interessanten Blogartikel hingewiesen, den ich euch natürlich in die Shownotes packen werde. Dabei ging es unter anderem um das Newsportal, das ja so gerne was wäre wie ja, deutsche Fox News, sag ich mal. Und es geht um den Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, der seinen hanebüchenen und erlogenen Quatsch, außer bei Twitter, ich weigere mich, das anders zu nennen, eben auch bei News und das Volk bringt und das im Rahmen der Möglichkeiten sehr erfolgreich tut. André bringt dort das Beispiel vom eskalierenden Reichelt angesichts des Ramadan-Fotos von Antonio Rüdiger. Reichelt unterstellt Rüdiger dort quasi eine ISIS-Geste, also durch den nach oben gerichteten Zeigefinger gen Himmel, der da im Bild zu sehen ist, was natürlich kompletter Unsinn ist, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Kurz danach brandete dann die Kritik an der Schriftart der Ziffern auf den Deutschland-Trikots auf. Die 4 erinnert im Design an alte Runen und wer wollte, konnte also aus der Rückennummer 44 auch SS in Runenschrift erkennen. Wer sich jetzt Spielernamen wie Waffen aufs Trikot flocken lässt, sowie die Nummer 44, könnte also mit seinem ganz eigenen Waffen-SS-Deutschland-Trikot durch die Welt spazieren. Das haben dann DFB und Adidas eingesehen und kurzerhand die Bestelloption erstmal abgestellt für diese Nummer. Und man hat letzten Endes das Design bzw. die Schriftart der Ziffer 4 verändert. Populistische Einzeller wie Reichelt nutzen das aber jetzt natürlich, um daraus ein Verbot der Ziffer 4 zu konstruieren. Diese beiden Geschichten, Finger beim Gebet und vermeintlich verbotene Zahlen, bringt Reichelt dann auch noch in einen eigenen Tweet, in einen gemeinsamen Kontext. Er spricht da von der wundersamen Welt des DFB und schnippelt dazu zwei Bilder zusammen. Einmal ein Screenshot der Bild, auf dem Nationalspieler Jonathan Tah von hinten mit der Rückennummer 4 zu sehen ist und daneben die berühmt-berüchtigte Hand von Rüdiger mit dem nach oben gerichteten Zeigefinger beim Gebet. Was das jetzt mit der Faktencheck-Geschichte von oben zu tun hat, erzähle ich euch. Oder besser gesagt, ich zitiere mal direkt aus Andres Artikel. Er schreibt nämlich: Und jetzt wird es halt schon spannend, wenn man mal nachsieht, wie Reichelt diesen Brainfuck verargumentiert. Er stützt sich dabei auf einen Artikel bei Bild.de, den er explizit verlinkt und der hinter der Bild Plus Paywall sorgsam versteckt wurde. Lesern bietet sich dort nur ein Teaserbild, auf dem Nationalspieler Jonathan Tah von hinten mit seiner Rückennummer 4 fotografiert wurde. Darunter die Headline: DFB stoppt Auslieferung bestellter Trikots. Wer immer diese Seite sieht, wird nicht in der Lage sein, einen Zusammenhang zwischen Tahs 4 und Heinrich Himmlers SS herzustellen. Es ist völlig unmöglich. Die Überschrift suggeriert somit bewusst, dass wieder irgendwas Irres passiert sein muss, etwas Wokes, etwas Grünes. Verboten werden mittlerweile nicht länger nur Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, sondern auch einzelne unschuldige Ziffern. Das ist Deutschland 2024. Soweit das Zitat von André Vatter. Ja, und das bedeutet dann, zu den zeitlich deutlich zu spät kommenden Faktenchecks gesellt sich also noch eine weitere, viel entscheidendere Hürde hinzu, die Paywall. Julian Reichelt nutzt das hier perfekt für sich, um bewusst einen falschen Kontext herzustellen. Die meisten Leute werden nämlich nicht ein Abo für Bild Plus abschließen, um zu überprüfen, wie das denn nun genau war mit der verbotenen 4. Ist vermutlich eh Latte, weil die Reichelt-Ultras ja eh an den Lippen ihres Lieblingsdemagogen hängen dürften. Und ja, genauso läuft es nun aber auch. Und damit komme ich wieder zurück zum Rededuell zwischen Vogel und Höcke mit dem Weltfaktencheck. Es wurde wieder und wieder auf diesen Faktencheck verwiesen und er kommt dann halt einen Tag später und eben hinter der Paywall. Wer also überprüfen möchte, ob das von Höcke Behauptete nun stimmt oder nicht, wird das bei der Welt nicht erfahren, es sei denn, er oder sie hat ein Abo. Ich habe, könnt ihr euch denken, grundsätzlich weder was gegen Paywalls noch gegen den Anspruch, dass guter Journalismus entlohnt werden soll und auch ordentlich entlohnt werden soll. Das wäre ja auch behämmert. Aber ja, Faktenchecks gerade in so aufgeregten Zeiten sollten eigentlich das Letzte sein, was hinter Bezahlschranken verschwindet. Auch hier im Podcast haben wir doch schon so oft drüber geredet, dass viel zu viele Menschen Medienkompetenz verhindern lassen, nur noch Überschriften lesen und nur das verstehen, was sie verstehen wollen. Und ebenso sprachen wir über Clickbait-Journalismus und darüber, dass viele Medien oft aus purer Verzweiflung so überzogene Headlines verfassen, damit der eigene Laden finanziell überhaupt am Kacken gehalten werden kann. Und setzt sich da für euch vielleicht gerade genau das gleiche Bild zusammen wie für mich? Also lasst uns nochmal alles aufzählen. Wir haben da ums Leben kämpfende Zeitungen mit übertriebenen oder verkürzten oder gar komplett falschen Headlines. Weiter hätten wir Bezahlschranken, die es für viele unmöglich machen, die wahre Nachricht zu erkennen. Also Nachrichten, die oft dramatisch von dem in der Überschrift angedeuteten abweichen. Ja, und wir haben Populisten, die keinen Funken Anstand haben, Dinge gerne bewusst falsch verstehen und die sich so eine Bild-Textschere, wie wir sie beim Beispiel mit dem Foto der Rückennummer 4 und der Headline DFB stoppt Auslieferung der bestellten Trikots sehen, zunutze machen. Zu guter Letzt haben wir dann noch Menschen, die eh auf Krawall gebürstet sind, die wissen immer, dass wahlweise die da oben, die linksgrün versifften, die Ampel oder die Migranten reine Teufel sind, die das Land in den Abgrund reißen wollen. Ja, und diese Leute interessieren sich herzlich wenig für guten Journalismus oder fürs Lesen generell und ja, die sind dann auch oft schon mal mit Nebensätzen überfordert. Damit bleiben jetzt jede Menge Menschen außen vor. Die gerade beschriebenen, die eh auf Fakten scheißen und nur die eigene bequeme Meinung verstärkt haben wollen oder bestätigt. Aber eben auch diejenigen, die mit Fakten dagegenhalten möchten, denen aber der Zugang zu diesen Fakten unnötig schwer gemacht wird. Und ja, ich höre da jetzt schon eure Fragen, so von wegen, ja, aber wenn dir Fakten so wichtig sind, dann abonnier doch die Scheißzeitung und sorg dafür, dass die JournalistInnen auch für ihre gute Arbeit entlohnt werden. Und ja, kann ich nachvollziehen, aber nehmen wir mal das konkrete Beispiel, so ein Weltabo zum Beispiel kostet einen knappen Hunderter im ersten Jahr und dann werden 12,99 Euro monatlich fällig. Was, wenn ich jetzt glücklich die Fakten im Faktencheck gelesen habe und da mein Ekel gekonnt ausblende, dessen ich gewahr werde, wenn ich an den Springer Verlag denke, dem ich hier gerade Geld in den Rachen stopfe? Und dann stelle ich fest, dass ich für das nächste Rededuell oder den nächsten Faktencheck vielleicht ein anderes Abo benötige von RTL Plus, um das Duell zu sehen. Oder ich brauche ein Abo der Süddeutschen oder irgendwie sowas. Ihr könntet nämlich jetzt beim konkreten Fall mit dem gestrigen Rededuell auch den Spiegel befragen. Der hat natürlich auch einen eigenen Faktencheck. Und wie ihr euch denken könnt, ist der ebenfalls hinter einer Paywall. Also ich habe das jetzt nicht flächendeckend weiter kontrolliert, aber viele große Zeitungen packen so einen Faktencheck hinter die Paywall. Und ihr könnt ja mal raten, wer das nicht macht. Björn Höcke, der sehr bereitwillig auf Twitter Auskunft gibt und das alles nochmal aus seiner Sicht schildert, wie es dann tatsächlich ist. Ja, könnt ihr euch selber überlegen, was ihr dann davon haltet. Also, nochmal. Wir haben Leute, die sehr bewusst mit Ungenauigkeiten, Überspitzungen, Verkürzungen und sogar Lügen arbeiten. Und wir haben Leute, bei denen so etwas sehr schnell verfängt. Was wir nicht haben, Geld genug, um einfach 10 Zeitungen zu abonnieren, die dann ein weites und breites Meinungsspektrum abdenken. Selbst wenn ihr eine Zeitung abonniert, dann seid ihr immer noch gebunden an eine einzige Meinung. Und übrigens ist es auch egal, ob ihr jetzt, wenn ihr in der Politik seid, ob ihr aus dem grünen Lager stammt, ob ihr von den Linken kommt, SPD, FDP oder ob ihr der Union angehört, ihr werdet immer feststellen, dass das die Banken einer Falschaussage echte Arbeit ist. Diese Arbeit kostet euch Zeit und Energie. Ja, und im Endeffekt kommt es eben nicht so schön knackig daher wie so ein schnell gemachtes TikTok-Meme der AfD oder ein lustiges Spruchbild, was dann auf Facebook und Instagram viral geht. All das zusammen ist ein irre guter Nährboden für Hetze und genau deswegen war es mir wichtig, da heute nochmal darauf hinzuweisen. Den Reflex einer offensichtlich einfachen Antwort auf eine sehr komplexe Frage zu glauben, müssen wir uns tunlichst abtrainieren. Wir müssen wieder wirklich wollen, dass man uns die Wahrheit erzählt. Und das, selbst wenn wir so eine Vorahnung haben, dass uns diese Wahrheit nicht schmecken könnte. Wichtiger noch sind aber Medien, die uns mit dem Wunsch nach Wahrheit und nach Fakten aber nicht im Regen stehen lassen. Gebt uns diese kriegsentscheidenden Fakten an die Hand, denn sie sind unsere Waffe gegen Populismus. Ja, und zu guter Letzt muss auch die Politik dann wieder dem Impuls widerstehen, mit markigen Worten Wahlkampf zu machen, wenn dabei die Wahrheit tunlichst auf der Strecke bleibt. Zählt gerne die Grünen oder die Ampel oder sonst wen an, wenn ihr doch schlagkräftige Argumente habt. Aber erfindet doch keine Geschichtchen über dieses Drama um die Wärmepumpen, E-Fuels, Deindustrialisierung, Migrantenströme und ich denke gerade schon wieder an Wartezimmer bei Zahnärzten. All diese Geschichtchen, die halten einfach keinem Faktencheck stand, ganz egal wie tief der jetzt hinter welcher Paywall auch immer verbuddelt wird. Ich habe mir echt vorgenommen, nicht so viel unschöne Wörter zu verwenden in meinem Monolog hier. Aber ich muss es hier gerade einmal ein bisschen klarer formulieren, habe ich das Gefühl. Und ihr seht es mir hoffentlich nach. All diese Spin-Doctors und Puppenspieler bumsen gerade unsere Demokratie und beschädigen sie nachhaltig. Wir müssen wieder dahin, dass nicht der Lautere gehört wird, sondern der Klügere, der mit den Fakten. Wollen wir der Hetze, den Fake News und dem Clickbait im Netz entkommen, müssen wir medienkompetenter werden und dabei gleichzeitig der Politik und dem Journalismus auf den Füßen stehen. In dieser Gleichung fehlen jetzt natürlich noch die großen Social Media Plattformen, aber über die rede ich dann in meiner nächsten Solo-Folge der Casa Casi. Haltet also so lange noch durch, bitte. Bleibt bis dahin genau diese interessierten, auf wirkliche Fakten pochenden Menschen, als die wir euch schätzen und für die wir uns gerne jede Woche wieder aufs Neue hinsetzen, um neue Folgen aufzunehmen. Gehabt euch wohl, genießt das Wochenende und danke fürs Zuhören. Und da, wo ihr könnt, bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter, wenn ihr das Gefühl habt, das hier müssten viel mehr Leute wissen. Bis nächste Woche.